Heute zu Gast bei mir im Studio ist Wolfgang Schäfer vom Verein SIAM. SIAM steht für Selbsthilfeinitiative aktiver Menschen. Hallo Wolfgang.
Hallo.
Der Verein hat in den letzten Wochen im Schwäbischen Tagblatt Schlagzeilen gemacht, weil ihr ein Wohnprojekt vorhabt. Aber vielleicht fangen wir erstmal etwas breiter an mit der Geschichte des Vereins. Wie kam es denn dazu, dass ihr überhaupt diesen Verein gegründet habt?
Ja, das Jobcenter Tübingen hat im Jahr 2014 eine Initiative gegründet und Geld ausgegeben für die Silverstars. So nennen sie die Leute, die über 50 sind und arbeitslos. Sind ja alle schwer vermittelbar. Das ist eine große Gruppe, die nicht zu vermitteln ist. Und daraus entstand dann dieser Verein. Das Jobcenter hat einen Lehrgang veranstaltet über ein halbes Jahr, um die Leute wieder in Aktion zu bringen, also auch mit so Selbstfindungsseminaren und so weiter und so fort. Und als dieses Seminar dann gegen Anfang 2015 zu Ende ging, das lief im April 2015 aus, wurden die Gesichter der Teilnehmer immer länger, weil die Gruppe sich ja danach wieder auflöst und jeder wieder in seine Kleinstwohnung, die er ja nur haben kann, wenn er in Arbeitslosigkeit 2 ist, zurück muss und die ganzen Kontakte nicht mehr hat. Und da ist mir der Gedanke gekommen, wir können doch einen Verein gründen. Wir können doch selber unser Schicksal in die Hand nehmen. Das mit dem Jobcenter klappt nicht. Die Arbeitgeber wollen keine alten Menschen mehr einstellen. Wir machen das selber. Wir gründen einen Verein und haben dann schon während des Kurses mit Hilfe der Sozialpädagogen und der Dozenten dort schon das ganze Konzept für den Kurs entwickelt, für den Verein entwickelt.
Mhm. Die Silver Stars, also, woher kommt der Begriff? Ist das ein Jobcenter-Begriff, der benutzt wird? Okay.
Wie fühlst du dich damit? Fühlst du dich damit getroffen oder ist das auch schon ein bisschen schon abwertend oder aufwertend oder neutral?
Eigentlich hat es mich nicht berührt, weil sie sind halt hilflos beim Jobcenter. Ja. Sie versuchen und versuchen etwas, die Hartz-IV-Industrie greift es auf, macht Kurse draus, kassiert dafür, aber wirklich helfen tut es eigentlich nicht, weil solange Arbeitgeber der Meinung sind, wer über 50 ist, den wollen wir nicht mehr, solange können wir Kurse machen, so viel man möchte. Selbst jetzt die Entwicklung, dass angeblicher Fachkräftemangel herrscht, überall verändert die Situation nicht. Das Einzige, was einem bleibt, ist Niedriglohnsektor. DHL, Subunternehmer, Fahrer. Und das mit über 50 oder 60 ist natürlich gar nicht machbar.
Ja, das merkt man ja auch schon daran, denke ich, dass diese Maßnahme vom Jobcenter ja gar nicht, also wenn du sagst, es ging darum, die Menschen ein bisschen aktiver zu machen, das klingt ja so, als hätte es gar nicht mehr das vordergründige Ziel gehabt, die Leute auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten, sondern eher so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.
Genau, so war es gedacht. Und das fand ich jetzt sogar eine der intelligenteren Ideen vom Jobcenter. Ne? Nicht jetzt direkt Bewerbungstraining, das und das und das und das, was ja schon manche 3 oder 4 Mal gemacht haben in ihrer Laufbahn als arbeitsloser Mensch, sondern hier einfach mal auch an die Psyche zu gehen und die Psyche aufzubauen, weil wer jahrelang Ablehnungen bekommt und das mit 60, ja, das macht mit dem psychisch etwas. Ja. Das kann nicht sein. Ne? Er hat ein bewegtes Leben hinter sich, hat was geleistet in seinem Leben in der Regel. Viele sind aufgrund Erwerbsunfähigkeitsrenten in Langzeitarbeitslosigkeit. Ja. Wir haben einen dabei, der hat einfach beim Unfall sein Bein verloren als Schlosser. Der konnte eigentlich als Schlosser nicht mehr arbeiten. Wurde eigentlich umgeschult als Qualitätsprüfer, aber ihn nimmt keiner. Fertig aus, ja. Der ist eigentlich frustriert, der Mann. Und psychisch auch fertig, ne?
Ihr habt euch 2014 gegründet. Wie viele Leute wart ihr initial in der Gruppe?
Also bei der Gründungsversammlung waren wir 16 Personen, die aus diesem Kurs heraus mitgemacht haben. Der Kurs war dann ungefähr 25 Personen, aber es gibt auch da, wie gesagt, die Psyche ist schwierig in dem Fall. Ja. Leute, die sich nicht getraut haben, die ihren alten Trott nicht verlassen wollten. 15 Leute, heute sind wir 27. Es kommen immer welche dazu, die dann sehen, da passiert was, das ist interessant, da ist jetzt was. Und das wird wahrscheinlich auch jetzt mit diesem großen Artikel. Was in dem Artikel ja noch dabei war, ist, dass wir, der Artikel ist ja geschrieben worden, weil wir Geld für diesen Foodtruck, das auch ein Projektziel von uns ist, bei der Stadt Rottenburg beantragt haben. Und 12.000 Euro zur Ausstattung dieses Foodtrucks von der Stadt Rottenburg bekommen haben. Das ist einer der größten Posten, die die Stadt jemals an Bürgergeld ausgegeben hat. Aber auch im Hinblick auf das Projekt Wohnen und Bauen.
Der Artikel im Tagblatt, meinst du, der, ja, das war der primäre Inhalt? Okay. Ja. Wie lief das so ab? Also vor 4 Jahren habt ihr, also vor bald 4 Jahren habt ihr euch gegründet. Gab es Schwierigkeiten in den ersten Phasen? Also stell mir das gar nicht leicht vor jetzt. Also das ist ja immer keine einfache Sache, wenn so ein Projekt ins Rollen kommt. Wie war das so in der ersten Zeit?
Also wir hatten keine Schwierigkeiten. Also die 15, 16 Leute hat sich dann herauskristallisiert, dass 6 bis 8 Leute richtig aktiv dabei sind. Wir treffen uns von Anfang an einmal in der Woche nachmittags, als Arbeitsloser geht es ja, ne? Von 15 bis 18 Uhr in der St. Petruskirche in Luschnau. Und das ist so eine sogenannte mitgliederoffene Vorstandssitzung. Da werden die ganzen Projekte besprochen und es wurde nie langweilig, keinen einzigen Mittwoch. Natürlich, wir halten auch immer 1 Stunde frei, dass man sich frei unterhalten kann, dass man über seine Nöte und Probleme reden kann. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendein Mittwoch mal langweilig war, weil wir keine Ideen hatten oder irgendetwas nicht gemacht haben. Wir haben von Anfang an dieses Foodtruck-Projekt betrieben, um eben die Portokasse zu füllen für dieses Bauprojekt. Ja. Man braucht einfach Geld und Geld im Verein, der aus Langzeitarbeitslose besteht, ist sehr knapp.
Kann ich mir denken. Habt ihr einen Mitgliedsbeitrag?
Ja, aber der ist marginal. Das sind 12 Euro im Jahr. Das ist wirklich nur der Form halber quasi. Ja. Weil wir haben eigentlich einen zweiten Mitgliedsbeitrag für Leute, die nicht in Arbeitslosengeld 2 sind, die nicht in Armut leben. Der beträgt 60 Euro. Und haben auch Mitglieder, die den bezahlen. Also 3, 4, 5 Mitglieder, glaube ich, die jetzt die 60 Euro auch bezahlen. Sind also nicht nur Arbeitslose im Verein.
Du sprachst von einer Vorstandssitzung. Wie trefft ihr Entscheidungen im Verein? Also stellen wir das so vor, jemand schlägt ein Projekt vor und ihr beratet darüber. Wie entscheidet ihr dann, ob ihr da Engagement reinsteckt?
An diesem Tisch offen, das wird ausdiskutiert. Also alles offen, das ist eine Maxime von mir. Ich möchte das alles offen haben, jedes Mitglied kann kommen. Und wenn jetzt keine Satzungsvorschriften darüber entscheiden, dann wird es auch an diesem Tisch abgestimmt mit den Personen, die da sind.
Was waren noch Projekte der ersten Stunde? Also der Foodtruck war von Anfang an dabei.
Dann hatten wir das einen Schlosser in der Gruppe, der hat ein Modell entwickelt für einen Handyhalter. Dem haben wir das ermöglicht, dass er einmal, was haben wir gesagt, für 300 Euro Geld aufgetrieben, auch aus Quellen, damit er sich mal eine Serie davon machen kann. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel das war, 50 oder sowas. Die sind alle verkauft inzwischen. Er hat aber auch inzwischen dann einen Großauftrag mit einem Händler auf Mallorca abgeschlossen und hat das Interesse verloren. Also das war eine einmalige Sache im Grunde genommen. Aber es hat ihm geholfen, auch diesen Auftrag dann abzuwickeln.
Ihr helft also auch beim Gründen, wenn ich das richtig verstehe.
Richtig, also. Richtig. Also wir haben die 2 Schienen, die Firmengründung und die Wohnen. Diese 2 Schienen. Wir hatten noch ursprünglich angedacht, auch so Familienhilfe zu vermitteln und Hilfe zu vermitteln, aber da sprach das Vereinsrecht dagegen. Man darf nicht einfach einen Verein gründen, um es sich gut gehen zu lassen und dass der dann gemeinnützig ist, weil wir wollten von Anfang an ein gemeinnütziger Verein, damit wir Gelder erruhren können und diese dann auch steuerbegünstigend wirken auf Firmen und Unternehmer. Und deswegen haben wir, die Hauptlast ist Firmengründungen und Wohnen. Die 2 Dinge laufen parallel. Die Firmengründungen machen wir dann so, dass wir sagen, zuerst macht es der Verein. Solange es die Gemeinnützigkeit nicht beeinträchtigt, macht es der Verein. Derjenige, der das möchte, wird Projektleiter von diesem Projekt. Wenn dieses Projekt größer wird, für den Verein zu groß, sodass er dann in Gefahr gerät, ein gewerblicher Verein zu werden, wird eine GmbH gegründet, in der auch wieder der Verein aber beteiligt ist. Nicht der Gründer. Hat einen bestimmten Grund, wird der GmbH gegründet, der Gründer wird in der GmbH angestellt, damit er nicht von Anfang an die ganzen Kosten tragen muss, die ein Selbstständiger tragen muss. Das ist nämlich die große Krux beim Selbstständigmachen aus Armut heraus, funktioniert nicht. Wir haben Sozialversicherungsbeiträge, Rentenversicherungsbeiträge, Steuern, sonstige Fixkosten, da ist man schnell mal bei 5.000 Euro, die man gleich umsetzen muss von null, also vom ersten Tag an, und das funktioniert nicht. Und deswegen erst Verein, kann man sagen, machen wir vielleicht 200, 300 Euro Umsatz oder je nachdem, ist nicht schlimm, aber wenn es dann auch nicht funktioniert, dann wird es halt wieder abgewickelt, dann ist es erledigt. Wenn es dann funktioniert und es kommt in Zahlen, die, wie es vorher gesagt haben, die GmbH, der auch angestellt ist, da bekommt er Gehalt, kann auch noch aufstocken über das Jobcenter, wenn es nicht reicht, wenn er eine große Familie hat. Und erst wenn die GmbH so viel Gewinn abwirft, dass er Geschäftsführer werden kann, dann hat er ja auch die finanziellen Mittel. Dann ist auch die Bank dabei, weil sie sieht, das Geschäftsmodell, das schon 5 Jahre läuft oder 3 Jahre läuft, das funktioniert. Dann kauft er die GmbH wieder im Verein ab, dass der Verein wieder das Geld, das er investiert hat, wieder zurückbekommt und für neue Projekte Geld zur Verfügung hat.
Das hört sich nach einem ganz schön ausgefeilten Konzept an. Wie früh habt ihr das schon entwickelt? Oder wann?
Das haben wir schon entwickelt in der Phase im Kurs.
Okay.
Da bin halt ich Vordenker, weil ich bin Bankkaufmann von Beruf und für mich sind diese Dinge einleuchtend. Das Konzept deckt sich, aber ich habe es vorher gemacht, aber man hat nachher gesehen, diese GmbH-Geschichte, wo Vereine beteiligt sind, deckt sich zum Beispiel auch mit dem Mietshäuser-Syndikat-Modell im Wohnungsbau. Ne? Aber da kommen wir später,
noch zu. Ja, Es ist schon dazu gekommen, dass ihr, also der Schlosser hat jetzt das Interesse nach dem Großauftrag verloren.
Ja.
Ist es schon dazu gekommen, dass ihr mal eine GmbH gegründet habt aus dem Verein heraus?
Nein, so weit sind wir noch nicht. Also okay. Da gehen wahrscheinlich längere Zeiträume. Es ist einfach so, man hat entweder viel Geld, kennt man, dann hat man keine Zeit. Oder man hat Zeit, dann hat man kein Geld. Unser Kapital ist die Zeit, ja. Weil wir da zu wenig Geld haben. Und die Zeit, aber die haben wir und die nutzen wir und wir setzen uns auch nicht unter Druck, damit es wachsen kann. Und je nachdem, wie das wächst, wird es dann passieren. Aber es ist noch kein Projekt in der GmbH gegangen. Wir bestehen ja erst seit 2016 offiziell.
Aber das Modell bietet alle Freiheiten.
Ja, genau. Das ist der Trick dabei. Oder was heißt Trick? Ist kein Trick, das ist offiziell, deswegen wird das ja nicht im Radio erzählen. Das ist das Modell, dass man eben etwas beginnen kann und es nicht sofort wieder am Arbeitslosengeld abgezogen wird, weil Langzeitarbeitslose und die Arbeitslosengeld ist ja Geschichte, ne? Haben wir ja schon erlebt, dass Kinder, die Geld geschenkt bekommen haben für eine Gitarre, die sie sich gewünscht haben und es über Konto gelaufen ist, dass das Jobcenter mitbekommen hat, dass es dann vom Arbeitslosengeld wieder gekürzt wurde oder Ferienjobs, ne, und so weiter. Ne? Also gekürzt wird so schnell wie möglich immer. Ja? Das arme Deutschland kann sich das nicht leisten, dass langzeitarbeitslose Menschen in Würde leben können. Also mit Kürze sind sie schneller. Ne? Man hat ein Jobcenter mit hunderte von Mitarbeitern in Tübingen zum Beispiel, um jeden Einzelnen zu durchleuchten, selbst mit Kontoabfrage. Aber man behauptet, man könnte Grundsteuern nicht berechnen, man könnte die Hauswerte nicht berechnen, das sei zu aufwendig. Ja. Da ist eigentlich eine große Diskrepanz dahinter. In der Grundsteuer wäre mehr Geld zu verdienen für die Stadt als im Jobcenter. Ne?
Wie haben die vom Jobcenter reagiert auf eure Gründung, auf eure Vereinsidee?
Also wir mit dem Jobcenter selber, mit der damaligen Jobcenterleiterin haben wir darüber gesprochen. Sie hat sich das angehört, hat aber gesagt, sie kann nichts machen. Das ist auch das große Problem beim Jobcenter. Vor Ort sind die Hände gebunden. Wir müssen, wenn wir ihren Geschäftsbetrieb aufmachen oder etwas machen, das zertifizieren lassen. Das kostet mehrere tausend Euro. Erst wenn wir zertifiziert sind, dann muss das nach Nürnberg gehen. Wenn wir irgendein Projekt durchziehen, dann wird es von Nürnberg aus entschieden, ob man das hier macht. Und dann kommt noch dazu, dass Tübingen, das hat sie uns auch offen gesagt, Tübingen ist natürlich von den Langzeitarbeitslosen her keine große Nummer. Ne? Verhältnis ist zu Mannheim. Ja, deswegen ist in Tübingen wenig Geld zur Verfügung für solche begleitende Maßnahmen, weil einfach die Not nicht da ist. Ja. Für die paar, die da sind, ist natürlich genauso eine Not, aber statistisch gesehen ist natürlich keine Not.
Ihr wart also wirklich von Anfang an eigentlich nach dieser halbjährlichen Maßnahme auf euch allein gestellt.
Ja, finanziell. Dort mit dem Markt rechnen. Das war einfach das Ziel auch. einfach zu sagen, wir brauchen keine Politiker, die Sonntagsrede haltet, wir brauchen kein Jobcenter, das nur auf Kürzungen aus ist, wir brauchen keine, was noch alles gibt, ne? Keine Kirche oder sowas, wir machen das selber. Das ist das große Ziel bei der ganzen Sache und ich hoffe, dass wir das schaffen, dass wir mal ein anderes Beispiel geben, wie diese Diffamierungen, die immer über Langzeitarbeitslose herausgehauen werden.
Aber Sie haben euch auch keine Steine in den Weg gelegt jetzt, also da irgendwelche rechtlichen Bedenken von außen oder sonstige Hürden gab es nicht?
Nein, bis jetzt nicht. Bis jetzt nicht. Bis jetzt sind wir aber auch noch auf einem Niveau, das sagen wir mal so, in der Entstehungsphase. Ne? Interessant wird es ja dann erst, wenn man die erste GmbH entsteht und da dann angestellt wird, was auch nicht ganz so einfach ist, wieder rechtlich, weil Mindestlohn und solche Dinge spielen da alle noch eine Rolle. Gell? Also das ist alles sehr viel komplizierter geworden. Ist genauso beim Bau, aber da kommen wir später nochmal drauf, ist alles viel komplizierter geworden, aber wir sind trotzdem zuversichtlich, dass wir das irgendwie hinbekommen. Jeder, der im Verein ist, wirkt auf seinen Berater im Jobcenter ein. Ja? Wir erzählen davon, was wir machen, ja? Lassen Unterlagen da, sagen, wenn er mal jemand weiß, kann er vorbeischicken und so weiter. Also da sind wir immer auf Kommunikation mit dem jeweiligen Sachbearbeiter. Die Leitung geht nichts. Also denen sind die Hände gebunden, die dürfen nichts machen, kein Euro, gar nichts. Ne?
Aber ihr seid trotzdem gut vernetzt.
Ja. Und klingt ja auch eine große Begeisterung auch raus.
Immer noch, ja. Die wächst. Ja gut, nach so einem große Geldzuwendung ist es natürlich leicht, begeistert zu sein. Ne? Das ist natürlich ein Erfolg, der macht mich stolz oder uns stolz und der wird uns auch weiterbringen.
Wie habt ihr das bekommen? Habt ihr da einen Antrag gestellt oder haben die euch gefunden?
Nein, also das Bürgergeld in Rotenburg ist ein Topf, wo pro Einwohner Geld zur Verfügung gestellt wird für gemeinnützige Vereine. Und das muss er beantragen. Also wir sind auf die Stadt Rotenburg zugegangen, haben einen Antrag ausgearbeitet, das Projekt Moden im Hintergrund gestellt, aber den Foodtruck im Vordergrund, eben um die Portokasse zu füllen für dieses Projekt Moden. Ja, das ist das Wichtige. Ne? Portokasse brauchen wir einfach, man braucht Kopien, man braucht Kopierer, wir wollen uns auch ausstatten. Ne? Und so sind wir auf die Stadt zugegangen, haben den Antrag, war halt gut ausgearbeitet, war gut begründet. Ist ein soziales Engagement und deswegen haben wir jetzt, ich glaube, das ist der höchste Betrag, den jemals ein Verein bekommen hat.
Die 12.000 Euro habt ihr jetzt kürzlich bekommen. Wie viel Vorlauf hat das gebraucht? Wann habt ihr euch darauf beworben?
Die Bewerbung ging schnell. Das wird immer in der nächsten Sozialausschusssitzung gleich entschieden, wenn eine Bewerbung eingeht. Also das ist ein paar Wochen vorher. Aber die Vorbereitungen, die Bewerbung auszuarbeiten, das alles, das sind diese anderthalb Jahre jetzt, bis seit 2016, wo wir losgelegt haben, bis heute. Das sind oder zweieinhalb Jahre, da haben wir das alles ausgearbeitet.
Ihr habt euch mit dem Konzept des Foodtrucks beworben. Was ist das denn für ein Konzept?
Das Konzept ist, wir haben ein altes, ausgedientes Feuerwehrfahrzeug gekauft, das aber in relativ gutem Zustand ist. Dieses Feuerwehrfahrzeug hatten wir schon und haben den Plan gehabt, dort hinein wie in einem Einsatzwagen alle Utensilien unterzubringen, die man braucht, wenn man auf Märkte geht, wenn man Neckarfest in Rotenburg zum Beispiel oder in Tübingen geht, dass man dann aus diesem Foodtruck heraus den Stand aufbauen kann und dann eben durch Bewirtung und Lebensmittelverkauf Geld verdienen kann. Das wir dann wieder in das gemeinnützige Projekt stecken.
Und da wurdet ihr jetzt finanziert mit einer Rekordsumme
aus
Rotenburg.
Ja.
Ja, Glückwunsch dazu auf jeden Fall.
Danke.
Ich würde gerne nochmal einen Bogen zurückschlagen. Nämlich interessiert mich jetzt doch nochmal was du eben gesagt hast. Also nehmen wir mal das Beispiel des Schlossers, der diesen Handyhalter konstruiert hat und dann auch in der Serie gefertigt hat. Wenn da jetzt ein kleiner Gewinn raus sich ergibt. Also du hast gesagt, ihr habt das erstmal über den Verein abgewickelt. Wie profitiert er dann davon und inwiefern ist sein Arbeitslosengeld davon betroffen?
Es ist so, wenn man sich in einem Verein engagiert, kann man ja auch ein gemeinnütziger Verein kann eine Ehrenamtspauschale bezahlen. Das sind 60 Euro im Monat. Das ist jetzt mal ein kleiner Betrag. Sie kann aber auch die Übungsleiterpauschale bezahlen, die geht bis 200 Euro. Und die Übungsleiterpauschale ist anrechnungsfrei aufs Arbeitslosengeld 2 bis 200 Euro. Einkommen sind bis 100 Euro anrechnungsfrei, Übungsleiterpauschale bis 200 Euro im Verein. Und so ist es dann gedacht, wenn das Projekt größer geworden wäre, wäre er der Projektleiter geworden, also der Übungsleiter, und hätte dann entsprechend, was das Projekt verdient, eben über die Übungsleiterpauschale seinen Anteil rausbekommen. Und wenn der weit überschritten worden wäre, dann wäre die GmbH gegründet worden, der dann wieder angestellt worden wäre.
Alles klar. Ja. Wolfgang, du hast eben von dem Foodtruck erzählt. Wie ist denn gerade der Stand bei dem Foodtruck? Wie sieht der jetzt gerade aus?
Wir haben jetzt einen finanziellen Rahmen, der steht fest. Wir werden jetzt nächste Woche, im Laufe der Woche, uns alle um das Auto versammeln und uns das mal bildlich vorstellen, wo wir was einbauen. Also Kühlschrank, Spültheke, Grilltheke, Herd und diese Dinge, die wollen wir alles in Ausschübe dort unterbringen, damit man das nur ausziehen muss. Oben ein Schirm drüber oder eine Pergola oder irgend so etwas, ne? Dass es gegen Regen geschützt ist und dass es eben altersgerecht auch ausgebaut ist, dass man keine Kraft braucht, das aufzubauen und dass es eben so schnell als möglich geht. Ne? Wir haben schon mal am Neckarfest mitgemacht in Rotenburg. Ich habe persönlich auch so ein altes Feuerwehrauto für mich als Wohnmobil quasi gekauft. Und damit möchte ich mal Ostpreußen bereisen, weil da meine Eltern herkommen, also meine Mutter herkommt. Und da ist die Idee entstanden. Und da haben wir das schon mal mitgemacht im Neckarfest, aber das war sehr kompliziert. Und das hat uns danach, wir sind bis morgens um vier mit dem Abbau beschäftigt gewesen, weil es einfach nicht vorbereitet war, wie jetzt so ein Foodtruck, der dann wirklich jedes Ding seinen Platz hat und alles eben ohne Kraftaufwand aufgebaut werden muss. Weil im Alter wird man einfach schwächer, das muss man einfach sehen. Ne? Oder man kann sich nicht mehr so bücken und solche Dinge. Ne?
Auf dem Fest nochmal eine Nachtschicht eingelegt.
Ja genau, das muss man. Also das war am Grenze der Leistungsfähigkeit von vielen. Ne?
Was ist das von Baujahr?
Der ist Baujahr 85.
Noch ein Rundhauber?
Nein. Das sind also 70er und 60er Jahre. Nein, wir haben nicht auf die Schönheit geschaut, sondern das so neu als möglich, aber dass es trotzdem noch als Oldtimer auch läuft, ja, weil wir das schon im Grunde genommen private Nutzung im Verein, das ist als Oldtimer. Aber so neu wie möglich, weil wir ja da damit auch uns bewegen möchten und nicht nur Schrauben. Aber das Schrauben war eigentlich auch ein Punkt, um Sozialisierung herzustellen, eben um aus der Isolation rauszukommen, und das ist auch gut angekommen. Wir haben ja schon alles, was drin war, mal ausgebaut, und es war eine tolle Gruppe, die dann da war und da miteinander gearbeitet hat, und jeder hat sich eingebracht. Das war echt toll.
Dann hat es sich was ich noch fragen wollte, was hat der Oldtimer für eine Bedeutung? Also gibt es dann Vorteile, die daraus erwachsen, dass es ein Oldtimer ist, dass er ein H-Kennzeichen hat?
Nein, eigentlich nicht, aber diese Fahrzeuge sind eigentlich gar nicht anders zuzulassen. Gerade jetzt das Modell, das wir haben, das hat die Ladefläche ist kürzer als die Fahrgastkabine, weil ja sind ja neue Sitzplätze drin, man kann es also auch als Kleinbus benutzen, was ja auch einen Wert hat. Und dadurch kann man es nicht als LKW zulassen. Das geht gar nicht. Da müssen wir es als PKW zulassen mit einem 4 Liter Diesel aus den 80er, Saugdiesel aus den 80er Jahren, ne? Das wird immense Ding. Und als H-Kennzeichen ist es einfach nur, ist die Steuer begrenzt und die Versicherung begrenzt. Weil historische Fahrzeuge, mit denen wird pfleglich umgegangen, die sind nicht so teuer in der Versicherung. Dadurch sind die Kosten ziemlich runtergegangen.
Dann darf man auch weiter in die Innenstädte reinfahren damit.
Genau, keine Abgasplakette.
Sehr gut.
Aber man darf es nicht gewerblich nutzen. Ganz klar.
Aber was ist es dann, wenn ihr da einen Foodtruck draus macht? Also es wird ein vereinsmäßiger...
Ein Verein ist kein Gewerbe.
Genau.
Klar, das ist Hobby, das ist privat, ja.
Was wollt ihr?
Und der Foodtruck ist rein die Ladefläche. Wir bauen das Fahrzeug nicht um, sondern wird einfach aufgeladen. Ne? Mhm. Das wird also dem Sinn nicht gewerblich genutzt.
Aber was wollt ihr zum Essen anbieten? Was ist da der Plan?
Also wir sind beim letzten Neckarfest waren wir völlig daneben mit dem, was wir angeboten haben. Wir gehen jetzt nochmal, wir haben uns jetzt für 2018 angemeldet, also und gehen da ganz auf ganz normale Angebote runter. Rote Wurst, Thüringer Wurst, Sandwich-Toast wollen wir noch, dass wir auch ein vegetarisches Sandwich-Toast machen und dann war es schon. Was wir noch machen, wir haben Kontakt nach Endringen zum Bauern, der hier in der Region Obstsäfte produziert. Also Obstsäfte aus der Region als Schorle und als Obstsaft und sonst normaler Cola, Fanta und so weiter. Also da sind wir nochmal ganz zurückgegangen. Wir wollten ursprünglich Salat anbieten, weil Sommer, Sonne, Salat, es gibt immer mehr Menschen, die vegetarisch sind. Aber es war von der Logistik her so schwierig und so teuer dann, weil wir die Geräte alle da zum damaligen Zeitpunkt zusammenlegen wollten, dass wir das nicht gemacht haben. Jetzt fangen wir bei den Basics an, einfach mit roter Wurst. Ja, was wir, und bei den Sandwich dann aber nur Sandwich mit Hühnchenbrust, damit auch die kein Schweinefleisch essen, der Möglichkeit, das dann schon, aber wirklich nochmal die Basics und wollen dann langsam das steigern. Aber man muss ja sehr, wie kommt man zurecht mit dem Ganzen.
Das heißt, es muss vor allem ein Grill rein.
Richtig. Ein Grillmeister haben wir einen, der begeisterte Griller, der hat das auch gut im Griff. Also ein Grill muss auf jeden Fall rein, ein Gasherd und der Kontaktgrill, also diese Panini-Grills da, die man da auch so hat. Dann Gelegenheit zur Spüle und eine Zapfanlage oder Getränke. Das klären wir jetzt dann auch als nächstes ab mit den hiesigen Brauereien. Was ist günstig für so einen Foodtruck? Wie kühlt man die Getränke oder kühlt man den Ausschank, also als Durchlaufkühler? Und das müssen wir noch abklären, solche Dinge. Da sind wir jetzt dran.
Der Umbau klingt nach erheblichem baulichem Aufwand auch. Wie ist das so, wie sind da so die Fähigkeiten im Verein verteilt? Gibt es da viele Leute, die sich da direkt einbringen können im Umbau?
Nein, das ist ein bisschen, also wir haben ein Schweißer im Verein, der kann alles schweißen, was man so braucht. Der Schlosser ist ja da, von dem haben wir ja schon vorher erzählt. Aber dann hat sich das meiste erschöpft, der Rest ist alles kopfgesteuert. Ne? Ja, beim Aufbau damals, 2016 war das, da hat einer was geschraubt mit dem Schrauber. Ne? Da rattert es ja so, wenn das nicht passt, ne? Die Schraube. Dann sagt er, du musst ein anderes Bit nehmen. Dann fragt er mich, was ist ein Bit? Und da sieht man halt natürlich, das wird manchmal ist ein bisschen schwierig. Ne?
Ja, das ist das Projekt des Foodtrucks. Okay. Ihr beschäftigt euch auch zu einem großen Teil, das hast du schon erwähnt, mit dem Thema Wohnen. Seid ihr von Anfang an zu dem Thema gekommen und was ist so eure Motivation bei dem Thema? Oder was war so der Anstoß, dass ihr euch damit beschäftigt?
Wohnen ist ein ganz großes Thema für ältere Menschen. Die meisten sind alleine, weil durch so Langzeitarbeitslosigkeit und den finanziellen Verlust trennen sich die meisten Ehen. Und dann wohnen die Menschen alleine in einer relativ schäbigen Unterkunft. Ja, und sind, wenn sie privat wohnen, nicht geschützt gegen Kündigung. Ja, heute ist ja das nicht mehr so wie vor 20, 30 Jahren, dass man Mieter fast nicht aus der Wohnung bekommt. Da gibt es ja auch diese Makler, die da ganz, ganz dubiose Mittel greifen, bis zum Erschießen von einem Mieter, ne? Haben wir ja auch schon gehabt. Und hat mich immer bewegt. Ja. Dann ist bei dem Wohnen so, dass man dann auf 40, 30, die Höchstzahl, die man haben darf, laut Sozial SGB II, sind 45 Quadratmeter. Und in 45 Quadratmeter kann man sich kreativ nicht mehr entwickeln. Das ist einfach aus. Wenn man dann so in einem Wohnblock wohnt, hat man keine Fläche, wo man mal irgendwo kreativ sein kann. Und das war eigentlich der Ursprungsgedanke dann, dass man gemeinsam etwas baut oder irgendwo hinzieht, wo auch Flächen zur Verfügung stehen. Ganz am Anfang, in Rotenburg wird diskutiert, der Schlachthof am Ort, an der Brücke, ja. Der wird irgendwann einmal aufgegeben, weil er EU-Richtlinien nicht mehr entspricht. Das wäre ein großes Objekt, wo man dann im Objekt etwas bewegen müsste. Dann ist bekannt geworden, die Börstinger Hauptschule ist geschlossen worden. Ja, da könnte man pro Klassenzimmer eine kleine Wohnung unterbringen. Und im Erdgeschoss, da wäre ein Werkraum sogar schon noch voll eingerichtet und so weiter. Ein Musikraum ist da. Also das ist ganz wichtig, dass Räume mit in dieser Wohnanlage sind, in denen man kreativ tätig sein kann. Auch eine Werkstatt, Der Schlosser hat nichts machen können in seiner 40 Quadratmeter Wohnung in der Rheinlandstraße. Das war einfach, da ist nichts zu machen. Der konnte das Projekt nicht weiterentwickeln, der hat es im Kopf gehabt. Und das, also Werkstatt, Kreativräume, Malen, Basteln und so weiter. Musikraum, ja, wir haben da Leute, die früher in erfolgreicher Band gespielt haben und jetzt im Alter keinen Proberaum mehr findet, auch ohne Geld. Ne? Proberaum ist ja ganz schwierig, ja? Der wird nur einmal in der Woche genutzt, kostet, wird aber belegt die ganze Zeit, und also ganz schwierig. Musik machen können oder dann die Werkstatt, das haben wir schon gesagt. Ne? Und auch vielleicht Hebebühne, wenn jemand noch in Autos basteln möchte und solche Sachen. Das ist ganz wichtig, dass wir ein Gemeinschaftshaus dabei haben, das vielleicht sogar ein bestehendes Objekt ist, ein altes Schulhaus und dann unsere. Aber da kommen wir nachher noch drauf, wie die Häuser entwickelt sind.
Ja, ihr hattet also wirklich von Anfang an auch schon vor, zusammen zu wohnen. Also das,
ja.
Das war die Idee.
Das, ne? War schon Grundidee. Das war schon in der Vereinsgründung mit angelegt.
Ja, wie ging es dann weiter? Was schloss sich an die ersten Ideen an? Was waren eure ersten Ansätze?
Da kommen wieder meine eigenen Erfahrungen im Private zum Trage. Mein Bruder ist Zimmermann oder hat als Zimmermann lange gearbeitet. Und mein Vater, als der in Ruhestand gehen wollte, der war Hausmeister bei der GSW in Sigmaringen. Das heißt, ich bin in Sozialwohnungen aufgewachsen. Und als er in Ruhestand gehen wollte, wollte er ganz abgeschieden irgendwo wohnen. Und in Rotenburg gibt es ja dieses Wochenendgebiet Martinsberg. Er hat sich dann von seiner betrieblichen Altersversorgung einen Bauplatz gekauft dort in Martinsberg. Und dann haben wir zusammen, mein Bruder und ich habe den Plan gemacht vom Haus. Mein Bruder hat es gebaut mit seinem Bekannten zusammen, zu zweit. Und die haben ein Haus in Holständer Bauweise gebaut, das damaligem Standard in Isolierung und in Wärmedämmung entsprochen hat. Und es ist ein wunderschönes Haus geworden. Und mein Vater hat sich sehr wohl gefühlt nach seinen letzten Jahren dort. Und das war der Grundgedanke dann. Holzhaus. Dann haben wir gesagt, okay, was wir machen müssen, ist standardisiert bauen. Weil ein Holzhaus standardisiert gebaut, ein Kleinsthaus natürlich, 50 Quadratmeter, wie in Martinsberg, ne? 50 Quadratmeter Holzhaus standardisiert bauen, das ist wichtig, damit können wir Baukosten sparen. Dann haben wir gesagt, okay, Keller brauchen wir nicht, ist auch blöd, weil wir wollen es ja behindertengerecht machen, also barrierefrei, sagen wir es mal so, ja. Barrierefrei, behindertengerecht, dass man es im Rollstuhl benutzen kann. Und das wäre kein Keller, sondern der Raum fürs Gerümpel ist auf der gleichen Etage. Der ist immer zwischen die Häuser. Es sind immer die Räume und dann kommen wieder zwei Häuser, dann kommen wieder die Räume, dann wieder zwei Häuser, so wenn es in der Reihe gebaut wird. Ja. Grundsätzlich ist jedes Haus sieht gleich aus. Aber wo es auf dem Grundstück verteilt wird, das kann man frei entscheiden. Dann haben wir gesagt, durch das, dass ja jetzt die Diskussion so hoch gekommen ist, Landschaftsverbrauch, ja, Naturzerstörung beim Bauen. Wir bringen auch nicht nur den sozialen Aspekt hinein, nämlich dass es bezahlbar ist, dass die Mieten höchstens den Satz haben dürfen, wie in SGB II erlaubt ist, sondern wir wollen es auch ökologisch machen. Denn eine ökologisch angelegte Wohnsiedlung hat heute einen höheren Wert, biologischen Wert, wie zum Beispiel ein Maisfeld. Ein Maisfeld ist komplett tote Fläche. Ne? Und dadurch können wir es vielleicht attraktiv machen, auch für die Grünen, ja, die ja da sehr stark bremsen bei Landschaftsverbrauch. Wir waren beim Herrn Burkhardt bei der Stadt Tübingen, der zuständig ist für die Konzeptbauwünsche der Bürger. Und der hat es angeschaut und hat es in die Ecke geworfen und gesagt, keine Chance in Tübingen. Zu hoher Landschaftsverbrauch. Wir wollen nur noch verdichtetes Bauen, mindestens 5 Etagen. Punkt. Das ist jetzt die, weil jetzt gerade eben das Thema so ist, ist das auch dann die grünen Bevormundungstaktik. Ne? Die sagen, nein, keine Chance für was anderes.
Und dadurch, dass es eben noch Platz zwischen den Häusern gäbe, habe ich das gerade richtig verstanden, gäbe es eben noch die Möglichkeit, also Sachen anzupflanzen und die Fläche auch biologisch zu nutzen.
Jetzt. Ja, ich bin seit über 30 Jahren im NABU, Naturschutzbund. Und wir haben unseren alten Vorstand, der jetzt im Ruhestand ist, aber Wenn sie den fragen, was willst du pflanzen, dann sagt er, was willst du haben? Willst du Fledermäuse im Haus haben? Dann musst du dir die Pflanze anbauen, damit dann die Falter kommen, die diese Pflanzen als Fressplatz sehen. Dann bekommst du Fledermäuse in dein Gebiet, in dein Quartier. Willst du, je nach Vogelart, da kann er das genau sagen, was du pflanzen musst und wo du es pflanzen musst. Also der kennt sich aus und der NABU selber hat auch ein Konzept, wie man Naturgärten anlegt mit heimischen Gehölzen, damit die heimische Tier- und Vogelwelt sich heimisch fühlt. Ja. Und das ist das, was wir umsetzen wollen. Dann haben wir hundertprozentig mehr Biodiversität in dem Wohngebiet wie im Maisfeld. Mhm.
Du sprachst davon, dass die Miete den in SGB II gesetzt, also im SGB ist das...
SGB II, ja.
Wofür steht SGB eigentlich?
Sozialgesetzbuch.
Sozialgesetzbuch, okay. Das, du hattest gesagt, dass die Mieten der Wohnungen, die im SGB II geregelte Miete nicht übersteigen dürfen. Ja. Wie stellt ihr das sicher? Wie funktioniert das?
Ja, durch die Gestehungskosten. Ja. Also vor ein paar Wochen war eine Sitzung beim Land, war eine Veranstaltung beim Landratsamt. Da waren dann die Herren Geschäftsführer von der GWG und Kreisbau da und die gesagt, sie brauchen 3.500 Euro, um einen Quadratmeter Wohnraum entstehen zu lassen. Ja. Aber die bauen eben nicht standardisiert, die unterkellern, die brauchen Tiefgarage, die werden sie das Planungskosten, das haben wir da gesehen, war es, ich glaube, in der Südstadt, wo sie da dieses Haus dreimal umplanen mussten.
Am Hechinger
Eck, das Flüchtlingshaus, genau. Weil die Anwohner sich dagegen gewehrt haben, dass zu viele Flüchtlinge kommen und so weiter, immense Kosten, Vorkosten. Und die wollen wir alle wegbekommen, wenn wir keine Keller haben, wenn wir standardisierte Holz bauen, ne? Hier aus den heimischen Wäldern von heimischen Handwerkern gefertigt, aber standardisiert, kommen wir höchstens auf die Hälfte von den Quadratmeterkosten, wie jetzt die Wohnbau kommt. Und dann sind es 1.750 Euro mal 50 Quadratmeter kommen oder 1.500 Euro. Wir schätzen mal, aber das müssen wir eigentlich alles noch jetzt verfestigen, so pro Haus auf ca. 75.000 Euro Kosten. Bei den heutigen Konditionen, auch wenn man sie dann 20 oder 25 Jahre festschreibt, was ja wichtig ist, damit man sie dauernd hat, können wir uns das leisten, dass wir die Miete nicht höher als 360 Euro für 2 Zimmer, Küche, Bad, Neubau ansetzen müssen. Und in den 360 Euro ist noch genug Geld vorhanden, um diese Gemeinschaftsanlage zu unterhalten. Und ein Mobilitätskonzept. Also Fahrzeuge, die den Bewohnern dieser Wohnanlage zur Verfügung stehen. Vielleicht je nach Lage natürlich. Ne? Wir lieben gerade in Kilchberg und Bühl, werden neue Baugebiete gerade eruiert von der Stadt. Ne? Ob man da irgendwo, da gibt es Nachtbus, da gibt es alles. Typen, Stadtverkehr, da wäre es nicht so wichtig, aber wenn man jetzt nach Stadtsach, Börstingen zum Beispiel geht, da bricht man ein Mobilitätskonzept. Ne? Dass man immer irgendwo hinfahren kann. Das wird dann 1, 2, 3 Fahrzeuge angeschafft auf die Wohnanlage als Betriebskosten und jeder, der dort wohnt, hat eben mal eine Woche lang Fahrdienst.
Okay, also die Deckelung der Mieten ist schon in der Planung vorgesehen. Also es ist nicht so, dass ihr mit Subventionen rechnet oder so, sondern ihr wollt allein aus den Kosten des Projektes so geringe Mieten generieren.
Ja, man könnte natürlich soziale Wohnungsbaumittel beantragen und alles, aber das ist wieder gegen den Sinn vom Verein. Also Selbsthilfeinitiative, wir helfen uns selber, wir wollen das alles nicht. Und nach Möglichkeit ganz ohne Bank, dass wir Gelder einsammeln als Direktkredite, was ja heute ganz modern ist über Internet, aber auch hier vor Ort. Denn dieses Geld, das man nicht der Bank gibt, wird ja nicht in Rüstung oder in Umweltzerstörung investiert, sondern dieses Geld arbeitet, aber es arbeitet als Sozialarbeiter. Und ich finde, das ist attraktiv. Ja? Wenn man sein Geld weiß, es arbeitet für eine gute Sache, man bekommt die normale Verzinsung ohne die Bankmarge dazwischen und dann funktioniert das Projekt.
Wenn du sagst standardisiert, was heißt das genau?
Im Grunde genommen ist das konzipiert wie ein 50 Quadratmeter Haus. Alle Teile, alle Wände werden in Holzständerbauweise erstellt. Das heißt, da kommt ein LKW dann irgendwann auf die Baustelle. Da ist das Fundament gemacht und dort werden diese Elemente draufgesetzt und verschraubt. Und anschließend das Dach drauf. Und alle diese Häuser sehen gleich aus. Das heißt, wir können zur Wand 50 Mal einen Auftrag haben und dort wird es nach billig. Ja. Nur eben dann, je nach Grundstück, wie es gestellt wird. Wenn man jetzt zum Beispiel alte Villa findet, die einen Hektar große Park hat und wir können uns dann mit dem Bauamt einigen, könnte man sich das so vorstellen, dass die alte Villa das Gemeinschaftshaus ist und diese Häuschen in dem Park schön verteilt sind. So wie im Tourismus sieht man das ja manchmal, dass ein Hotel ein Haupthaus hat und dann solche kleine Lofts oder sowas. Ne? Also das wäre, so können wir das machen. Man könnte es aber auch in der Reihe stellen. Man kann einen Viererclub bilden, dass es dann auch eine zweite Etage drüber machen, dass es dann 8 Einheiten sind. Also das wird dann auf der Bauplatz zugeschnitten. Aber das Grundhaus ist standardisiert, das ist immer das Gleiche.
Und zweite Etage ist auch möglich, also weil du gesagt hast,
ja.
Na, ja. Bisschen und Verdichtung.
Und wir haben in der zweiten Etage aber jetzt keine alten Wohnungen vorgesehen, weil die alten Wohnungen, wir wollen ja, dass es rollstuhlgerecht ist, dass es gleich ist. Wir haben in der zweiten Etage vorgesehen, Studentenwohnungen zu bauen, wenn wir im Einzugsgebiet sind von Studenten. Das ist alles noch offen. Ja. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, sagen wir, Kirchberg einen Platz bekommen würden von der Stadt und könnten dort bauen, dann würden wir so bauen, dass wir unten im Erdgeschoss diese 2 Zimmerhäuser haben und drüber überkragend, also die sind dann länger, auf das Haus drauf, 4 Zimmer mit gemeinsamem Kochen, mit gemeinsamem Bad als Studentenzimmer.
Und damit wäre das Projekt dann auch generationenübergreifend.
Richtig. Richtig. Wenn man aber ein paar kräftige Menschen braucht, dann wäre es vielleicht nicht schlecht. Ne? So wäre das. So ist der generationenübergreifende Vertrag dann angelegt. Was eigentlich in Staatssachen schwierig wird, wenn man sich noch für Staatssachen entscheiden würde. Also wir haben einfach die Bandbreite zwischen 4 so Häuschen irgendwo bauen für den Eigenbedarf, für die Leute, die im Verein sind, bis zu 16, 32 für Wohnanlage für 200, 300 Menschen zu bauen. Die Bandbreite haben wir, weil alles wie im Baukasten steckt ist. Ne? Wir haben da extra jetzt sogar Modelle bauen lassen. Da gibt es ja in Tübingen ein Teamtraining, das ist vom Sozialministerium eingerichtete Stelle, die gerade Leute weiterbilden möchte in 3D-Druck und Holzbau über Lasertechnik. Und das haben wir davon nur Mitglied erfahren. Das ist immer das Schöne, wenn man zusammen ist. Zusammen weiß man einfach mehr. Haben uns an das Teamtraining gewandt und haben dann dort wirklich von der 3D-Animation, von der 3D-Erstellung her über ein Programm das entwickelt, das Haus, und haben jetzt da ein schönes Modell von dem. Also 3 oder 4 Häuser sind es. Ne?
Wie sind die Reaktionen bisher? Wo zieht es euch hin, wenn du sagst, Tübingen sagt gleich ab, weil es eben nicht verdichtet genug ist?
Ich denke, da müssen wir noch viel Öffentlichkeitsarbeit machen, weil ich bin kein Mensch, der akzeptiert, mache ich nicht, gibt es nicht, geht nicht. Ja. Eine Kommune, eine Verwaltung ist für die Menschen da, die in ihrer Stadt und in ihrer Kommune wohnen. Und nur weil jetzt gerade das Mode ist, dass man sagt, man möchte nur noch verdichtetes Wohnen, akzeptiere ich das nicht, dass sie sagen, alle anderen Möglichkeiten lehnen wir deswegen ab. Das wird politische Arbeit. Wir werden uns an die Fraktionen wenden im Gemeinderat. Wir werden uns an die Ortschaftsräte wenden und so weiter, um für dieses Objekt zu werben. Und so versuchen wir politisch Druck dann aufzuüben auf diese Grünen. Ne? Diese Grünen. Das Grüne Gedanke ist sympathisch. Ich bin seit 30 Jahren im NABU. Ne? Das ist es nicht. Ne? Aber so wie sie es jetzt umsetzen, ist es natürlich solche, dieses Basta. Nein, so machen wir es und jetzt wird das so gemacht. Das entspricht nicht dem Auftrag einer Kommune. Die Kommune ist für seine Bürger da. Wenn es eine Gruppe Bürger ist, die sich da was verwirklichen möchte, dann muss eine Kommune soweit beweglich sein, um das umsetzen zu können. Gemeinsam. Und nicht einfach sagen, ne, machen wir nicht, brauchen wir da gar nicht kommen. Dann machen wir es gemeinsam. Das ist das Ziel.
Gab es auch Gegenwind aus anderen Ecken als aus der grünen Perspektive, also aus der Naturschutzperspektive, aus der Landschaftsschutzperspektive, sagtest du?
Nein, also das bis jetzt das einzige war jetzt der Herr Burkhardt, aber wir sind ja jetzt gerade, wir haben jetzt das Modell ist fertig jetzt, das Handout steht und so weiter. Es ist jetzt in der Öffentlichkeit, wir gehen jetzt fangen wir an, auf die Ortschaftsräte, auf die Bürgermeister zuzugehen. Wir waren auch in Rotenburg bei den Bürgermeistern. Ja, die meisten Menschen sagen, wenn sie das Projekt hören, wie wollt ihr das finanzieren? Ich glaube, die Finanzierung ist kein Problem. Jemand lässt gern sein Geld als Sozialarbeiter arbeiten. Also wahrscheinlich die meisten Menschen lieber als Kriegstreiber. Ne? Wo ich das größere Problem sehe, sind unsere Bauvorschriften, unsere Verwaltung. Das wird der größte Punkt zu sein, den wir knacken müssen. Und da müssen wir einfach Öffentlichkeitsarbeit leisten, Überzeugungsarbeit leisten. Mein Traum wäre zum Beispiel dieses Projekt. In Rotenburg, kennen Sie den Schadeweiler Hof? Am Waldrand gelegen, das ist die Hochschule für Forstwirtschaft und Holzarchitektur ist dort untergebracht. Über 1000 Studenten. Dort draußen, da ist auch ein Campingplatz angesiedelt noch, am Waldrand. Wenn wir dort das Projekt verwirklichen können, wäre es für die Studenten gut, für die alten Leute wäre es super schöne Wohnlage dort am Waldrand. Bus fährt hin, weil ja dort die Hochschule ist. Man kann vielleicht auch Infrastruktur der Hochschule nutzen, wie Kantine oder irgend solche Dinge. Da könnte man also schon tolle Sachen vorstellen. Das wäre eigentlich mein Traum. Jetzt im Moment. Ne?
Ja, wir haben jetzt noch knappe 8 Minuten. Vielleicht können wir nochmal über die Finanzierung reden. Du hattest Direktkredite erwähnt. Wie läuft sowas konkret ab?
Ganz, ganz einfach. Jemand, der Geld übrig hat, also sagen wir es mal so, von der Größenordnung her muss man sagen, wenn dieses Projekt mit 16 Häusern durchgeführt wird, dann sind da ungefähr 80 bis 90 Menschen involviert. Ja, diese 80 bis 90 Menschen kennen vielleicht schon mal 80 bis 90 Menschen, die Geld auf dem Sparkonto haben, das ja im Moment gar nicht verzinst wird. Ja, und da setzen wir als erstes mal an, die Leute, die involviert sind. Ja. Die Leute werden angesprochen, ob sie uns direkt Kredit geben. Nicht über die Bank, sondern direkt an diese GmbH. Das Modell, das da entwickelt wurde, auch um das Projekt durchzusetzen, kommt ja vom Mietshäuser-Syndikat. Das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Das Mietshäuser-Syndikat ist also keine Verbrecherorganisation, weil es Syndikat heißt, sondern es ist eine Organisation, die in die Universitätsstädte entstanden ist, die mitgeholfen hat, die besetzten Häuser zu kaufen und dann denen, die dort wohnen, als Gemeinschaftsanlage zuzuführen. Und das Mietshäuser-Syndikat hat über diese Direktkreditgeschichte inzwischen über 128 Projekte abgewickelt in der Bundesrepublik. Von diesen 128 Projekten sind, wenn ich es richtig erinnere habe, 2 schiefgegangen. 2 Projekte. Das ist eine Ausfallquote von 1,5%. Und das Mietshäuser-Syndikat hat ein Projekt entwickelt, ähnlich wie jetzt das, was ich vorher über das Arbeiten gesprochen habe. Da wird der Verein gegründet, die Häuser bauen wollen. Das Mietshäuser-Syndikat ist ein Verein. Die gründen auch zusammen eine GmbH. 50-50. Stimmrecht. Egal, wer wie viel Geld eingebracht hat. 50-50 Stimmrecht. Und Vetorecht. Von jedem dann. Das heißt, das garantiert, dass dieses Projekt immer als Sozialwohnungsbau bleibt. Das ist nämlich ganz wichtig. Wenn mir ein Herr Burkhardt sagt, er möchte keinen Landschaftsverbrauch, ja, und baut jetzt Sozialwohnungen, die dann nur 20 Jahre soziale Bindung haben, muss er in 20 Jahren wieder neue Sozialwohnungen bauen, weil die ja aus der Bindung rausfallen. Also das halte ich für den größeren Landschaftsverbrauch, wenn man sowas macht. Aber das muss man denen eigentlich alles nochmal, das wäre ja auch über die Fraktionen das, ne? Und das Mietshäuser-Syndikat garantiert dann erstens mal über die Abwicklung, dass es sauber läuft. Die haben mit 128 Projekten Erfahrung. Es garantiert, nämlich durch die 2 Ausfälle haben sie noch einen Solidartopf eingerichtet, wo jedes Projekt, das durchgeführt wird, einen Solidarbeitrag bezahlt, dass wenn ein Projekt ausfällt, das nicht komplett verloren ist, das Geld. Das heißt nochmal eine Sicherheit für die Leute, die Direktkredite geben. Und die haben einfach die ganze rechtlichen Rahmenbedingungen alles abgecheckt und sind da behilflich dabei. Sind gut angesehen bei den Banken, hat er uns erzählt. Also von dem her werden wir das in Anspruch nehmen, wenn es sich deckt mit denen ihre Forschung. Aber da habe ich, glaube ich, keine Probleme. Und so wird es dann finanziert. Und die Menschen geben direkt Kredit an diese GmbH.
An die GmbH, die gegründet wird, gemeinsam
genau.
Vom Mietshäuser-Syndikat
genau.
Und eurem Verein. Okay.
Das wäre dann ein Projekt von Siam.
Ja.
Woher kommt eigentlich euer Name?
Ja, wir sind ja da zusammengesessen, Brainstorming gemacht mit lauter Zetteln, wie wollen wir es nennen und so weiter. Und da sind wir halt auch drauf gekommen. Selbsthilfe, Grundüberzeugung. Ich hatte die Schnauze voll, irgendjemand zu fragen, kann man das nicht? Ich war früher aktiv in der Politik noch, habe ich auch gesehen, da bewegt sich nichts, da wird nur viel geredet und viel Papier produziert. Ich will was unternehmen. Selbsthilfe, Initiative. Und das hat sich dann auch, Siam ist ein wohlklingender Name, wie die Katze, die Siam-Katze. Ne? Und das hat sich dann einfach so ergeben dann.
Ja, das war der Wolfgang Schäfer vom Verein Siam. Du hast viel erzählt über, also vor allem über das Hausprojekt, was ihr da vorhabt. 16 Häuser wollt ihr bauen. Der Preis darf nicht die im SGB II geregelte Miete überschreiten. Und genau, ihr seid noch am Plan und geht, ja, vielleicht hört man bald von euch in der Zeitung, dass ihr Direktkredite einwerbt für das Projekt.
Ja, wir haben ja jetzt auch vor, dann Veranstaltungen zu machen. Wie gesagt, sobald das Modell fertig ist, dann gibt es noch einen schönen Film über ein Projekt in Freiburg, in dem Obdachlose sich zusammengetan haben. Alte Häuser, die keiner will, gekauft haben, die es für sich selber renoviert haben. Und dass wir da mal eine Filmvorführung machen oder so, aber dann in Zusammenarbeit mit einer Fraktion oder mit einer Gruppe, um das dann auch immer nochmal vorzustellen, ganz klar. Ne? Also das, da werden wir jetzt die Werbetrommel dann schon rühren.
Wolfgang, vielen Dank, dass du da warst.
Ich bedanke mich auch für die freundliche Aufnahme.